bist du? Wo bist du? Das ist der Titel von der heutigen Predigt. Und wir befinden uns ja in der Predigtserie von Schöpfungsgeschichte.
Ich habe es angeschaut.
Achtung! Ja, jetzt hören wir. Gut, also wo bist du? Und wir befinden uns eben in der Predigserie von der Schöpfungsgeschichte. Und ich persönlich mache hier ein kleines Geständnis. Ich liebe die Texte von der Schöpfung, so die Urtexte, die Texte ganz am Anfang von der Bibel. Man kann sich schnell denken, so, ja, was haben denn eigentlich die Texte mit unserem Leben heutzutage zu tun? Oder es sind all die Texte vor langer Zeit geschrieben worden. Wir leben in einer ganz anderen Welt, in einer Welt mit Megatechnik, die zwar nicht immer funktioniert, aber immer wie mehr. Und ja, einfach, es ist ganz ein anderes Umfeld. Und gleich glaube ich, dass die Texte unglaublich spannend sind und unglaublich viel mit unserem Leben heute zu tun haben. Für mich ist es manchmal so ein bisschen wie, stellen wir es immer so ein bisschen Indiana Jones-mässig vor, oder? Der Indiana Jones, so der Schätzensucher, der so in den alten Texten geht, schauen, nach Schätzen, nach Abenteuer. Und genauso sind die Texte für mich irgendwie auch, es sind wertvolle Texte, wo man eintauchen kann, wo man Schätze suchen kann für das eigene Leben. Und manchmal ist es so ein bisschen abenteuerlich, weil es halt wirklich irgendwie etwas mit mir zu tun hat, mit meinem konkreten Leben heute. Und ich möchte eintauchen in den Text heute, das ist 1. Mose 3, 8 bis 13 und ich lese euch das gerade vor. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, also der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, dass ich aß. Um was geht es in diesen paar Versen? Ich glaube, in diesen paar Versen geht es darum, um einen Gott, einen liebenden Vater oder einen Muttergott, einen Schöpfergott, der probiert, in Kontakt zu kommen zu seiner Schöpfung, die sich irgendwie von ihm weggewendet hat. Und er probiert, wieder in die Beziehung mit ihnen zu kommen. Doch der Mensch ist nicht mehr bereit. Und darum ist es immer so die Frage, die eben in dem Raum steht, auch für uns heute, wo bist du? Wo bist du? Und bevor wir jetzt in diesen Text eintauchen, ist es auch gleich ein bisschen wichtig, noch einmal den Kontext anzuschauen, was ist vorher passiert, warum sind wir da? Wir haben letzte Woche eine Predigt gehabt, also das, was ich jetzt mache, ist so wie ein Rückblick. Mein eigener Rückblick auf die paar Versen vorher, aber weil ich das Gefühl habe, ihr seid sicher nicht alle letzte Woche da gewesen, Ferienzeit und so, tauchen wir da auch noch einmal schnell ein bisschen ein. Da war es nämlich so gewesen, dass Adam und Eva, der berühmte Sündenfall ist da passiert. Also sie sind von der Schlange versucht worden, von dieser Frucht zu essen, die sie eben nicht sollten essen. Und wie ist das Ganze passiert? Also die Schlange ist gekommen, die Schlange, ein giftiges Tier, das hat ganz auf feine Art und Weise bei Eva angefangen hat, sie zu versuchen. Die Eva, das ist schon wichtig, oder? Man hat manchmal das Gefühl, ja, das ist die Frau, oder? So in der patriarchischen Gesellschaft ist es wie klar, die Frau oder die Schwächere und so, die wird schneller versucht. Aber es geht, glaube ich, gar nicht um das, sondern wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann kommt zuerst mal einmal, Gott schafft der Adam und sagt ihm, hey, schau, von allen Früchten, von allen Bäumen darfst du essen, außer von dem nicht, sonst musst du sterben. Und nachher kommt erst der Adam, der fängt eben so alleine und nachher macht Gott aus ihm eine Frau und nachher sein Mann und die Frau. Und die Frau ist in dem Sinn nicht Sie ist nicht die, was als erstes gehört hat. Der Adam ist der, der als erstes gehört hat, was zählt und hat das nachher quasi der Eva weitergegeben. Darum glaube ich, die Eva ist wie ein einfaches Opfer für die Schlange, weil sie halt wie nicht erste Quelle ist oder von dem, was Gott gesagt hat. Und was eben die Schlange macht, ist, wenn man den hebräischen Text anschaut, vorher heisst es immer Yahweh Elohim, der von Gott geredet ist. Und die Schlange kommt nachher und sie streicht einfach das Wort Yahweh und sagt einfach nur noch, hat nicht Elohim gesagt. Und das ist ein Begriff für Gott, aber Yahweh wird irgendwie gestrichen. Yahweh, der ja bedeutet, der, der ist gewesen, der ist und der wird sein. Also so der ewige Gott. Aber auch der Daseinsgeber, also der Gott vom Leben, der lebendige Gott, der das Leben geschaffen hat, aus ihm kommt alles. Das ist etwas Wunderbares, also so eine, aus dem, wo irgendwie das Leben rausfließt. Und das wird einfach mal gestrichen. Und das Spannende ist, wie die Eva nachher auch nur noch von Elohim redet, wo sie der Schlange antwortet. Also da ist etwas Wertvolles, ist einfach mal weggekommen und da hat die Schlange auch schon gemerkt, ah yes, es funktioniert, mein Plan funktioniert. Und sie geht weiter und bringt eben schlussendlich die Eva dazu, von dieser Frucht zu essen. Indem, dass sie Schritt für Schritt das Bild von Gott verändert. Also das Gottesbild, das vorher ein guter Gott, ein lebendiger Gott, ein Gott vom Überfluss, oder, der sagt, von all dem dürft ihr haben. Außer von dem nicht, aber von all dem. Das ist Überfluss, das ist viel, das ist Grosszügigkeit. Und plötzlich wird der Blick auf das gewendet, was ich nicht darf haben, was Gott mir verwehrt. Also es wird ein Gottesbild von einem Gott, der irgendwie knauserig ist oder der mich auch klein behält, oder? Ja, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, dann könnt ihr sein wie Gott. Also er will mich irgendwie zurückhalten. Und plötzlich ist so ein Gottesbild da und von diesem Gottesbild wenden sich eigentlich Adam und Eva ab. Sie haben nicht mehr das Vertrauen in einen guten Gott, sondern es ist plötzlich irgendwie ein Misstrauen da. Meint der Gott wirklich gut mit uns oder will er uns eigentlich von dem, was wir könnten sein, zurückhalten? Und nachher finde ich so ganz schön, oder? Dann könnt ihr sein wie Gott. Wie cool ist denn das? So in einer Fernsehshow oder so würde sie auch in die Frucht hineinbeissen und es würde epische Musik kommen und sie würde dann so Adonis-mässig dastehen in ihrer göttlichen Kraft. Aber das, was passiert ist, sie erkennen, sie sind viertel Blut. Es ist so voll nicht das, was man irgendwie erwartet, wenn man doch von einer Frucht isst, die ihm göttliche Kraft gibt. Im Gegenteil, sie merken, sie sind nackt. Und das Nacktsein, das zeigt eigentlich, bevor sie von dieser Frucht gegessen haben, sie sind in einer intimen Beziehung, sie sind in einer Beziehung, wo man einander vertrauen kann und wo man weiss, dass Vertrauen wird nicht missbraucht. Man kann sich Blöße geben gegenüber einander. Und plötzlich merken sie, warte schnell, ich habe eigentlich das Potenzial, den anderen zu verletzen. Sprich, auch der andere hat das Potenzial, mehr in meiner Blöße auszunutzen und zu verletzen. Und darum fangen sie sich an zu schützen, machen sich da so Figenblätterschürze. Und natürlich auch Gott, der mich ja eigentlich kennt, der mich geschaffen hat, der jetzt plötzlich nicht mehr der gute Gott ist, der eine Gefahr für mich bedeutet. Weil er kennt mich und er kann mich ausnutzen und mich verletzen. Darum landen wir in dem Text, wo sich eben Adam und Eva vor Gott verstecken. Und wie gesagt, ich glaube, Gott probiert, eine Beziehung aufzubauen zu seiner Schöpfung. Er wandelt durch den Garten. So ein Morgenspaziergang, wunderschön. Gemütlich und das Wandeln, das ist wirklich so ein einladendes Wandeln. Vielleicht kannst du schnell die andere Folie rein tun. Genau, wir sehen da ein bisschen später, Kapitel 5 und Kapitel 6, sind zwei Personen, die da auch mit Gott wandeln. Der Henoch ist mit Gott wandelt. Das ist ganz ein kurzer Satz von dem Henoch, wird nur wenig geschrieben, aber da heisst es, Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Also der war nah mit Gott unterwegs gewesen, und weil er nah mit Gott war, hat Gott irgendwie zu sich genommen. Oder wollen wir her? Und nachher auch im Noah, 1. Mose 6, 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Kannst wieder zurück. Genau, das Wandeln. Das ist so ein einladendes Spazieren. Und Gott läuft macht so einen gemütlichen Morgenspaziergang, einladend, dass seine Schöpfung, Adam und Eva, zu ihm kommen und mit ihm durch den Garten spazieren in Gemeinschaft mit ihm, näher bei ihm. Das, was sie auch geschaffen sind. Gott hat Menschen geschaffen, für näher bei ihm zu sein. Aber die Menschen bleiben weg. Sie haben sich versteckt. Und das merkt natürlich auch Gott. Und ich glaube, für Gott ist das eine Art ein Verstecken. Wie das vielleicht manchmal für uns ist, ich weiß nicht, die Kinder haben oder die Kinderarbeit machen, ob du schon mal Verstecken hast, gespielt mit kleinen Kindern. Ich habe ein Foto mitgebracht, ich kann es dir schnell zeigen. Ja, das ist mein Sohn, der sich da Viertelblut versteckt. Ich habe es zensiert, aber sein Viertel ist Blut. Ich finde, das ist ein perfektes Bild für die Geschichte. Oder irgendwie Adam und Eva, die so Blut sind und sich gegen verstecken. Und für mich ist klar, wenn ich in das Zimmer reinkomme und meinen Sohn suche, wo wir zusammen Verstecken spielen, ich sehe ihn, ich weiß genau, wo er ist. Und gleich lasse ich mich auf ihn ein, ich will mit ihm Beziehung haben und ich gehe rein und sage, Elijah, wo bist du? Und dann meistens kommt er vor und sagt, da bin ich. Und es ist mega cool, mit ihm das zu spielen. Ich habe dann wiederum eine andere Situation als da mit Adam und Eva, die haben sich aus einem anderen Grund versteckt. Aber für mich ist es wie so, Adam und Eva haben sich versteckt vor Gott, das ist etwa so. Und Gott, der sich eben auf sie einlädt, der Beziehung haben will und fragt, wo bist du? Und die Frage, wo bist du, ist auch nicht eine Frage von, bist du hinter einem Baum oder bist du in Zürich oder wo, ist nicht örtlich gemeint, sondern es ist vielmehr eigentlich die Frage, warum bist du nicht bei mir? Warum bist du nicht in meiner Gegenwart? Wo bist du? Und nachher geht eben der Adam, jetzt kannst du wieder zurück zum Text. Der Adam gibt ja nachher hier seine Antwort. Ganz ehrlich, ja, ich habe Angst gehabt. Weil ich gemerkt habe, dass ich nackt bin. Er hat auch irgendwie eingesehen, es macht gar keinen Sinn, sich vor Gott zu verstecken. Also kann ich auch vorkommen. Genau. Und Gott, wo er nachfragt, von wo weißt du das? Also er probiert, wie weiter. Komm doch zu mir und erzähl mir, was ist gewesen, was ist passiert. Hast du jemanden von dieser Frucht genommen, die du nicht hättest sollen nehmen? Und er gibt ihm eigentlich die Chance, herzustehen, für was er gemacht hat. Und hier bekommt dann Gott so wirklich die Rebellion vom Menschen zu spüren, die er wie eigentlich nicht mehr will. Oder er sagt, nein, ich war es nicht, die Frau war es, alle Ehemänner, heute Morgen beim Beratmachen für den Gottesdienst. Oder, ich kenne das sehr gut, dass ich auch sehr gerne die Schuld meiner Frau gebe, wenn ich zum Beispiel etwas suche, das ich nicht mehr finde. Dann bin ich sehr, sehr schnell, wo hast du es versorgt? Ich lasse Sachen oft rumliegen. Darum ist die Chance gross, dass es Caroline versorgt. Umso peinlicher ist es nachher, wenn ich merke, ah stimmt, ich habe es ja irgendwie dort hier liegen. Aber wir kennen das, oder? Die Frau ist irgendwie die Schuld. Und sicher auch die Frauen, die manchmal einem Mann die Schuld geben. Aber noch krasser ist ja nachher Adam, der sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die du mir gegeben hast. Also Gott, du bist ja eigentlich die Schuld. Und Gott wendet sich dann auch noch an Eva und fragt auch sie, was hast du gemacht? Er gibt auch ihre Chance, aber auch sie ist nicht bereit, irgendwie da auf Gott einzugehen, sich herzustehen und zu sagen, was habe ich eigentlich gemacht, sondern sie zeigt nachher auf die Schlange. Ja, das ist so die Situation. Und ich glaube, dass es in dieser Geschichte, es ist eben so eine Schöpfungsgeschichte, es zeigt irgendetwas aus über, wie war das am Anfang gewesen? Warum sind wir in dieser Situation? Warum haben nachher Adam und Eva müssen das Paradies verlassen? Das ist alles hier so beschrieben. Aber es ist eben nicht nur eine Geschichte, wie ist was passiert, sondern es ist eben auch eine Geschichte über uns Menschen. Warum sind wir so, wie wir sind? Ich glaube, es zeigt sehr viel aus über, wer ist Gott, wer sind wir Menschen und wie funktioniert ein bisschen die Welt. Und ich glaube ganz fest, dass jeder von uns hier, ich bin überzeugt, dass jeder von uns hier genau so Gedanken kennt. Schon in genau so Situationen war es, wo wir so reagiert haben wie Adam und Eva. Wo wir schon gewusst haben, wir haben irgendetwas gemacht. Wir haben vielleicht irgendwie Angst gehabt, dass wir zu kurz kommen in irgendeiner Situation. Darum haben wir uns vielleicht irgendetwas bereichert oder irgendetwas gemacht, das wir nicht hätten sollen. Und wir wissen eigentlich, dass wir verantwortlich sind, aber wir zeigen auf alle anderen. Also wir zeigen, wie schon gesagt, auf unsere Ehepartner oder wir zeigen auf unsere Eltern, auf unsere Herkunftsfamilie. Ich habe ja nichts dafür, dass ich so bin, dass ich geboren wurde. Oder vielleicht sind unsere Kinder schuld für die Situation, in der wir jetzt drin sind. Oder Chefs, Arbeitskollegen. Irgendwelche andere Menschen sind schuld, außer mir. Und vor allem, aber schlussendlich, ist doch eigentlich Gott schuld. Auch wie die ganze Weltsituation aussieht, warum überhaupt, wie ist das Böse überhaupt in die Welt hineingekommen, ist nicht schlussendlich, wenn wir es genau nehmen, am Schluss Gott schuld. Das ist so der Gedanke, der da hier mitschwingt in dieser Geschichte. Und als ich mich vorbereitet für die Predigt, da war ich noch in der Ferien, und ich habe das Buch, bin ich am Lesen, ich bin immer noch am Lesen, bin noch nicht fertig, aber von der dunklen Seite der Macht, von Michael Herbst und Thomas Harry. Und da geht es ein bisschen darum, eben aufzuzeigen, wie geht man um mit Macht. Oder besser gesagt, es ist eigentlich mega traurig, warum es das Buch gibt. Weil es gibt das Buch aufgrund von vielen Machtmissbrüchen, die passiert sind. Sie beide, Thomas Harry und Michael Herbst, sind irgendwo vernetzt mit Willow Creek. Und die, die es wissen, oder Bill Hybels, grosser Leiter von Willow Creek, dem sind irgendwelche Sachen vorgeworfen worden. Ob das passiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich schon etwas passiert, dass so Vorwürfe kommen. Aber nicht nur er, sondern es gibt viel, viel grosse Leiter von der letzten Zeit, die in so Situationen sind gelandet, wo irgendwie mit der Macht etwas missbraucht haben, was sie nicht hätten sollen. Zum Beispiel auch, das hat mich noch fast ein bisschen mehr betroffen, ich hatte nicht so viel mit Bill Hybels zu tun, aber so Brian Houston und sein Vater von Hillsong, da gibt es ein Doku auf Disney Plus, wo mega krass ist, was dort hier alles abgegangen ist. Und dann auch der Carl Lentz von Hillsong New York, also da, wo Ehebruch passiert ist und so. Also viele Sachen, wo man so denkt, hey, das sind Vorbilder, das sind Leute, die mich geprägt haben, wo die ganze christliche Welt geprägt haben mit ihrer Musik, wo wir ja auch bis heute zum Teil noch singen. Und plötzlich kommt da so ein bitterer Beigeschmack. Oder ich weiß nicht, ob ihr von Mark Driscoll gehört habt, da gibt es einen Podcast, The Rise and Fall of Mars Hill. Das war ein riesen Megachurch, ein Movement in Amerika, wo aufgrund, wie der Mark Driscoll seine Macht schlussendlich missbraucht hat oder an sich geklammert hat, wo irgendwie Sachen erst vorgekommen, ist die ganze Church, fast von einem Tag auf den anderen, hat sich das aufgelöst. Also x-tausend Menschen, die plötzlich wie nicht mehr gewusst haben, wo sind wir eigentlich daheim. Und überhaupt, oder die sind berührt worden von diesen Menschen, die sind zum Glauben gekommen, da ist viel Gutes passiert. Und wie geht man nachher um mit solchen Situationen, wenn Menschen das dann irgendwie missbrauchen? Und darum gibt es das Buch, und es hat mich irgendwie auch so beschäftigt, weil ja, ich so das Gefühl habe, es ist so wichtig, dass wir Strukturen schaffen, die eben Leiter irgendwie auch können bewahrt werden von diesen Missbrüchen. Aber es zeigt eben auch, dass kein Mensch irgendwie geschützt ist vor dieser Versuchung. Von wenn wir irgendwie versucht werden von der Schlange, dass wir dort hier nicht bereit sind, auch von dieser Frucht zu essen. Und nachher, das hat bei mir schon so ein bisschen angefangen zu bewegen, als ich mich eben da vorbereitet habe, mir Gedanken gemacht habe. Und nachher auch letzte Woche noch viel krasser auch die ganze Israel-Geschichte, der ganze Konflikt. Hat mich auch mega angefangen zu beschäftigen, weil ich einfach so auch gedacht habe, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber schon so ein bisschen frage, Herr, was passiert da? Gott, bist du ein guter Gott? Was hast du vor mit Israel? Was hast du vor mit all diesen Menschen? Kann das sein? Jetzt haben wir Russland, Ukraine, jetzt haben wir Israel, so viele Konflikte, stehen wir vor einem dritten Weltkrieg, all so die Gedanken, Gott, bist du ein guter Gott? Plus, nachher kommt noch dazu, habe ich vorher nicht gesagt, aber von all diesen grossen Leitern, wo die Sachen vorgekommen sind, ich habe von keinem gehört, der gesagt hat, es tut mir leid. Vielmehr haben sie die Sachen abgewiesen, nein, das haben wir nicht gemacht, und dann plötzlich sind sie einfach wie von der Bildfläche verschwunden. Und genau gleich jetzt auch in diesem ganzen Konflikt von Israel, wenn man die Zeitung liest, dass da Finger gezeigt wird, du bist schuld, alle möglichen sind irgendwie schuld und mitverantwortlich, Aber keiner steht her und sagt, es tut mir leid, wir sind es. Also ja, es ist auch ein bisschen zu komplex, für das irgendjemand das sagen könnte. Und es ist natürlich auch eine krasse Spirale vom Hass. Aber könnte es nicht sein, wenn wir die Geschichte anschauen, wenn Adam und Eva gesagt hätten, es tut uns leid, dass Gott mit ihnen eine andere Geschichte geschrieben hat. Und könnte es nicht sein, dass auch in all diesen Situationen, wenn Menschen würden herstehen und sagen, es tut mir leid, ich trage Konsequenzen, dass es anders wird ausgehen, als es nachher aber ausgegangen ist oder ausgeht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Richter, der da mit den Fingern aber auch nicht auf die Leute zeigen will, die da irgendwie verantwortlich sind, die in Machtpositionen sind, die irgendwie so Verantwortungspositionen haben. Vielmehr ist es mir wichtig, die Geschichte vom Sündenfall und auch diese Geschichte zeigen für mich eben, wie wir Menschen funktionieren und dass wir alle das Potenzial in uns innen tragen, einander zu verletzen und auch, dass wir alle den Wunsch in uns haben, nicht herzustehen, für wenn wir etwas falsch gemacht haben. Das ist mir mega wichtig, oder, dass wir uns bewusst sind, bevor wir mit den Fingern auf die Menschen zeigen, bevor wir von Steinen schiessen, wenn wir in diesen Situationen wären, wenn wir in diesen Leitungspositionen sind, wenn wir in Führungspositionen sind, wenn wir in politischen Machtpositionen sind, wenn wir aber auch in diesen Situationen sind, wo vielleicht die Leute, die Palästinenser drin sind, wir können schon mit den Fingern zeigen, aber wenn wir in diesen Situationen drin sind, wie würden wir reagieren? Und sehr wahrscheinlich würde es nicht anders aussehen, als wie sie es machen und eben auch wie die Geschichte hier beschreibt. Weil wir uns weggewendet haben vom Gott, weil wir uns weggewendet haben von dem Ort, wo eigentlich der beste Ort ist für uns, eben in der Gegenwart von Gott. Und das macht mich mega traurig auf der einen Seite und auch ein bisschen hoffnungslos, habe ich manchmal das Gefühl. Oder? Wo geht es her mit unserer Welt, wenn wir es nicht schaffen, umzukehren? Sagen, es tut mir leid. Und darum finde ich es mir auch wieder mega wichtig, dass wir unser Spotlight, unser Scheinwerferlicht wieder auf den Gott wenden. Der Gott, der immer wieder probiert, zu unseren Herzen herzukommen, der immer wieder probiert, uns einzuladen und fragt, wo bist du? Komm doch in meine Gegenwart. Er ist nicht nur durch den Garten gewandelt, einladend. Er hat nicht nur gefragt, wo bist du? Komm doch zu mir. Sag doch, es tut dir leid. Sondern er ist viel, viel weiter gegangen. Und ich bin so dankbar, dass er nicht aufgegeben hat. Im ganzen Alten Testament sehen wir immer wieder einen Gott, der Wege sucht, zu seinen Menschen, zu seiner Schöpfung in Kontakt zu kommen. Und schlussendlich wird er selber Mensch. Jesus Christus kommt auf die Welt und ist bereit, sein Leben herzugehen, ist bereit, den Preis zu zahlen, dass es für uns unglaublich einfach ist, zurückzukommen in die Gegenwart. Also wir haben uns eigentlich immer weiter davon entfernt. Angefangen mit dem Verstecken, mit dem Rausgehen aus dem Paradies und immer weiter ist die Menschheit von Gott weg. So, dass Gott selber den Weg gemacht hat. Er ist der Waymaker, was möglich gemacht hat, damit wir wieder Beziehung zu ihm haben können. Ganz einfach, indem wir sein Angebot, sein Geschenk annehmen vor Vergebung. Was für ein wunderbarer Gott, was für ein Yahweh Elohim. Eben ein Gott vom Leben, der immer wieder das Leben sucht und Beziehung zu uns sucht. Wir werden heute das Abendmahl nehmen. Das, was Jesus mit seinen Jüngern genommen hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er sein Leben hat hergegeben für uns, hat er ihnen das Brot verteilt und hat gesagt, esset und denkt daran, was ich für euch gemacht habe. Er hat den Kelch genommen und gesagt, das ist mein Blut. Trinket zur Vergebung von euren Sünden. Euch ist vergeben. Kommt zurück in meine Gemeinschaft. Kommt an den Ort, wo ihr bestimmt seid zu sein. Wir sind alle geschaffen, für in der Gegenwart von Gott zu wandeln, in der Gegenwart von ihm zu sein. Und das Abendmahl ist eine Einladung, ist die Frage, wo bist du? Warum bist du nicht bei mir? Gott ruft uns zu sich. Und egal, ob du heute vielleicht das erste Mal da bist, ob du das erste Mal das Abendmahl nimmst oder ob du das schon 10, 20, 30 Jahre kennst, immer wieder nimmst, die Einladung ist immer wieder da und heisst, wo bist du? Komm. Komm zu mir und nimm das Geschenk an, das ich dir gegeben habe. Komm in meine Gegenwart, komm in die Beziehung zu mir. Ja, wo bist du? Ich werde zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, Herr. Du siehst die Welt, du siehst, was alles passiert, was uns da alles um die Ohren fliegt und wie wir in dieser Welt leben, wie wir in dieser Welt funktionieren, was uns bewegt, wo unser Herz ist. Du siehst auch, wo wir heute stehen, ob wir nahe bei dir sind oder ob wir weg von dir sind. Du siehst, was wir für ein Bild von dir haben, ob wir das Bild haben von diesem grosszügigen, liebenden Vatergott, der sich sehnt nach uns, oder ob wir gleich irgendwie ein bisschen Misstrauen in unserem Herz haben, wo wir dir auch zutrauen, dass du es eben nicht ganz gut meinst mit uns, wo du uns irgendwie zurückhalten willst, wo wir vielleicht auch das Gefühl haben, dass wir zu kurz kommen. Ja, und merci viel, viel mal. Ja, hast du den Weg möglich gemacht? Hast du dein Leben hergegeben, dass wir zu dir dürfen kommen, dass wir uns wieder unseren Blick auf dich dürfen richten und dürfen sagen, Herr, es tut mir leid, ich will in deiner Gegenwart sein, ich will dort hier sein, wo Leben pausiert, wo es mir schlussendlich am besten geht. Ja, Jesus, ich bete, dass wir heute Morgen dürfen deine Einladung annehmen, dass wir dürfen umkehren und dürfen in deine Gegenwart kommen und mit dir dürfen wandeln. Merci viel, viel mal, hast du das alles möglich gemacht.